MDR Kultur. Glaubenssachen.
Die Klage der Schöpfung. Greening Paul. Eine Sendung von Claudia Janssen.
Wir wissen, dass die ganze Schöpfung gemeinsam mit uns schreit und stöhnt. Bis jetzt. Und nicht nur sie allein, sondern auch wir schreien aus tiefstem Innern, weil wir auf Befreiung hoffen.
So schreibt der Apostel Paulus in der Mitte des ersten Jahrhunderts im Brief an die Gemeinde in Rom. Auf seinen Wegen durch Judäa, Syrien, Kleinasien und Griechenland ist er auf römischen Straßen unterwegs. Wer die Augen offen hält, kann die Zerstörung sehen. Kahlschläge und Erosion, Kriegszüge haben ganze Landstriche verwüstet. Die Wälder werden für den Flottenbau und als Brennmaterial abgeholzt. Der Bergbau verwandelt weite Regionen in Mondlandschaften. Der immense Bedarf an Wildtieren, die im Rahmen von Spielen in den Arenen gequält und getötet werden, führt dazu, dass ganze Tierarten aussterben. Paulus schaut hin. Er sieht, wie Menschen unter der römischen Besatzung leiden, unter Gewalt und Hunger. Er schaut auf die misshandelten Körper der Versklavten und nimmt die Not derjenigen wahr, die in Elendsquartieren der Städte von der Hand in den Mund leben. Sein Blick auf die Leiterfahrungen der Gegenwart nimmt auch die Leiden der nichtmenschlichen Schöpfung wahr. Wie der Prophet Joel, der auf eine von Krieg und Naturkatastrophen verwüstete Landschaft schaut, hört er die Erde und die Tiere zu Gott schreien. Im Bild der stöhnenden Schöpfung erklingen die Worte Joels:
Das Feld ist verwüstet. Die Ackererde trauert, denn verwüstet ist das Getreide. Der Most ist ausgetrocknet, verkümmert ist das Öl. Ihr Bauersleute, verschweigt euer Elend nicht. Unter den Schollen schrumpelt die Aussaat, die Vorratsräume sind verödet, die Scheunen niedergerissen, ja, das Getreide ist vertrocknet. Wie stöhnt das Vieh! Die Rinderherden irren umher, denn sie haben keine Weide. Auch die Schafherden müssen büßen.
Erde, Mensch und Tier hoffen auf Gottes Erbarmen, auf die Rettung aus der Katastrophe.
Zu dir, Ewige, rufe ich, denn Feuer frisst die Weideplätze der Wüste. Eine Flamme verzehrt alle Bäume des Feldes. Auch die Tiere des Feldes schreien zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet. Und Feuer frisst die Weideplätze der Wüste.
Diese Worte des Propheten Joel stammen aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Wenn ich sie höre, schieben sich Bilder der Brände vor mein Auge, die im Sommer Griechenland verwüsteten, in Spanien wüteten, weite Regionen in Chile zerstörten. In den Nachrichten richtet sich die Aufmerksamkeit natürlich zuerst auf die Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen, deren Hab und Gut verbrennt. Doch Dürre und Feuer und andernorts die Fluten und der steigende Meeresspiegel zerstören auch die Lebensräume von Pflanzen und Tieren, oft unwiederbringlich. In den Überschwemmungsgebieten in Norddeutschland sind nicht nur Häuser beschädigt und Ackerflächen überflutet worden, auch zahllose Tiere sind ertrunken. Mäuse, Höhlenbewohner im Winterschlaf, Hummeln und Käfer in der Erde. Die Klimakatastrophe hat bereits so viel menschengemachte Zerstörung gebracht wie in keinem anderen Zeitalter. Auch Paulus' Analyse seiner gegenwärtigen Situation führt die Zerstörungen auf menschliches Handeln zurück. Dazu beruft er sich nicht auf naturwissenschaftliche Forschungen oder ökologische Prognosen. Seine Analyse ist eine theologische. Die Ursache, so Paulus, ist eine Haltung, die Gott als Schöpfer alles Geschaffenen verleugnet. Habgier, das Streben nach Macht und die Verletzung der Würde, die allen Geschöpfen eigen ist, sind für ihn die Folge dieser Gott- und menschenverachtenden Haltung, die auf bewussten Entscheidungen basiert. Denn
seitdem die Welt geschaffen wurde, können die Augen der Vernunft die unsichtbare Gegenwart Gottes im Geschaffenen deutlich wahrnehmen, die immerwährende Kraft und Göttlichkeit. Für diese Menschen gibt es keine Entschuldigung.
So schreibt er ganz am Anfang des Briefes nach Rom und fährt fort:
Denn obwohl sie Gott kannten, haben sie Gott nicht als Gott geehrt und gedankt, sondern haben sich durch ihr fehlgeleitetes Denken auf Abwege führen lassen. Ihr uneinsichtiges Herz wurde finster. Indem sie sich damit brüsteten, weise zu sein, zeigten sie ihren Unverstand. Sie tauschten die Verehrung der Gegenwart des unvergänglichen Gottes für die eines Standbildes ein, das die Gestalt eines korrupten Menschen hatte.
Hier kritisiert Paulus den Kaiserkult, der alle im Imperium lebenden Menschen zwingt, den römischen Kaiser als Gott zu verehren. Der Druck ist groß, sich an die römische Ordnung anzupassen. Wer sich widersetzt, lebt gefährlich. Lasst euch nicht von der Macht blenden, denn diese Herrschaft ist korrupt. Wer sich ihr unterwirft, beteiligt sich an ihrem Zerstörungswerk, mahnt Paulus. Heute ist niemand gezwungen, den Kaiser als Gott zu verehren. Jedenfalls nicht in unserer westlichen Gesellschaft. Doch Paulus' theologische Analyse, die den Zustand der Welt darauf zurückführt, dass ein korruptes Geschöpf anstelle der Schöpfungsmacht verehrt wird, gewinnt gegenwärtig an Plausibilität. Eine Aktualität, die er selbst nicht voraussehen konnte. Unser Zeitalter wird von den Forschenden Anthropozän genannt, abgeleitet von dem griechischen Wort für Mensch, Anthropos. Weil dieser mittlerweile die biologischen und atmosphärischen Prozesse der Erde maßgeblich beeinflusst. Indem sie sich damit brüsteten, weise zu sein, zeigten sie ihren Unverstand. Das ist die Ursache aller Leiden, so Paulus. Doch seine Analyse bietet auch Hoffnungsaspekte. Diese entfaltet er im 8. Kapitel des Römerbriefes.
Ich bin überzeugt, dass die Leiden, die wir jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfahren, ihre Macht verlieren im Schein der kommenden göttlichen Gegenwart, der göttlichen Doxa. An uns zeigt sie sich bereits. Die gespannte Erwartung der Schöpfung richtet sich auf uns, dass wir als Söhne und Töchter Gottes vor aller Augen sichtbar werden. Die Schöpfung ist der Nichtachtung ausgeliefert. Nicht aus freier Entscheidung, sondern gezwungen von einer Macht, die sie unterwirft. Sie ist auf Hoffnung ausgerichtet, denn auch die Schöpfung wird aus der Versklavung durch die Korruption befreit und wird teilhaben an der Befreiung der Kinder Gottes durch die göttliche Gegenwart.
Die Leiterfahrungen beschreibt Paulus so eindrücklich, dass deutlich wird, dass sie Folge struktureller Gewalt sind, die alle Lebensbereiche erfasst. Eine Schreckensherrschaft der Sünde, die in der Herrschaft des Imperium Romanum alltäglich erfahrbar ist. Gemeinsam suchen die Menschen in den Gemeinden des Messias Jesus nach Wegen, Not und Verfolgung widerstehen zu können. Der staatlichen Macht gegenüber setzen sie auf subversive Strategien, nicht auf öffentlichen Widerstand, denn dieser muss das Schwert fürchten. Wenn Paulus von den Leiden der gegenwärtigen Zeit spricht, oft in Form der Klage, bezieht er auch eigene Erfahrungen in das Wir mit ein. Er steht nicht abseits, will sie nicht relativieren. Sie prägen auch sein eigenes Leben. Zugleich macht er mit dieser Formulierung deutlich, dass er darauf vertraut, dass sie ein Ende haben werden, wenn Gottes Gegenwart, Gottes Lichtglanz alles erfüllt. Hier halte ich inne. Woher kommt diese Hoffnung? Die theologische Analyse kann ich mit Paulus teilen. Allein uns Menschen in den Mittelpunkt allen Denkens zu rücken und unser Handeln von kurzsichtiger menschlicher Habgier leiten zu lassen, führt in die Zerstörung. Unsere Welt ist ein fragiles Netz, in dem alle voneinander abhängig sind. Die Bibel nennt dieses System Schöpfung, weil sie Gottes Wirken in allem Geschaffenen wahrnimmt. Doch wer genau hinschaut, findet aktuell wenig Anlass zur Hoffnung. Die Zerstörung der Ökosysteme ist kaum mehr aufzuhalten. Die Orientierung an kurzfristigen Profiten und eigenem Vorteil prägt die Ökonomie und das gesellschaftliche Miteinander. Viele Menschen haben Angst vor den Folgen der Klimakatastrophe und fühlen sich ohnmächtig, unfähig, etwas verändern zu können. Was bringt es, wenn ich kein Fleisch mehr esse? Andere sind resigniert, weil ihr Engagement ins Leere zu laufen scheint. Fernreisen boomen. Es sind vor allem diejenigen, die genug Geld haben und auch das Wissen um die zerstörende Wirkung des damit verbundenen CO2-Ausstoßes und doch immer neue Gründe finden, sich der Verantwortung für ihr Handeln zu entziehen. Wir wissen mittlerweile sehr viel über die komplexen ökologischen Zusammenhänge und sind als Gesellschaft doch nicht bereit dazu, unseren Lebensstil grundlegend zu überdenken, schwanken zwischen Panik und Apathie. Rückwärtsgewandte Ideologien gewinnen an Zulauf. Wie kann in dieser Situation Hoffnung wachsen? Ich versuche, Paulus zu verstehen. Die Situation eines kleinen machtlosen Grüppchens in einer Millionenstadt wie Rom musste den Menschen doch ähnlich aussichtslos erscheinen wie uns die gegenwärtige Situation. Doch die theologische Analyse des Paulus endet nicht in der Ohnmacht. Er vertraut darauf, dass Gewalt und Zerstörung nicht das letzte Wort haben und sich das Leben stärker erweist als der Tod. Wenn ich die Welt als Gottes Schöpfung verstehe, so Paulus, dann verändert sich auch mein Blick auf die von Gott geschaffenen Lebewesen und die Umwelt, unsere Mitwelt. Aus dem, was er mit dieser Perspektive wahrnimmt, wächst Ermutigung. Die unsichtbare Gegenwart Gottes ist in allem Geschaffenen. Als Lebewesen sind wir lebendiger Atem Gottes. Für Paulus ist dieses Vertrauen auf Gottes Gegenwart die Quelle von Hoffnung und Widerstandskraft, griechisch Hypomone. Heute würden wir vielleicht Resilienz sagen, Beharrlichkeit.
Weil wir hoffen, sind wir gerettet. Denn wie kann gehofft werden angesichts dessen, was sichtbar ist? Wenn wir auf etwas hoffen, was wir nicht sehen, so hilft uns die Hypomone, die widerständige Geduld, es zu erwarten.
Die Hoffnung, so Paulus, kommt nicht aus dem Sichtbaren. Sie entwickelt dann ihre Kraft, wenn sie sich auf das Nicht-Sichtbare richtet. Auf die göttliche Gegenwart, die Doxa, den göttlichen Glanz, den wir bereits aneinander wahrnehmen können, wenn wir uns mit den Augen Gottes ansehen. Es geht darum, gegen allen Augenschein die Hoffnung nicht aufzugeben. Hypomone bezeichnet die Kraft, die nötig ist, der Gewalt zu widerstehen, sich mit ihr nicht abzufinden. Das erfordert Mut. Er kommt aus der Kraft der Auferstehung, sagt die Theologin Luise Schottroff und deutet damit die Worte des Paulus mit einer Vorstellung aus der biblischen Tradition.
Die Glaubenden erwarten das Reich Gottes. Sie erwarten die Auferstehung der Toten und sie empfangen aus dieser Hoffnung Kraft, Widerstandskraft, Auferstehung schon jetzt. Hypomone ist die Macht der Auferstehung inmitten der Todesstrukturen.
Auferstehung ist ein Prozess, die Bewegung vom Tod ins Leben. Auferstehung findet nicht erst nach dem Tod statt, sondern immer dort, wo das Leben einen Weg findet, sich beharrlich zu behaupten. Oftmals fast unbemerkt und wenig spektakulär. Auferstehung ist die Kraft, die Menschen zum Widerstehen brauchen, wenn der Schmerz übermächtig erscheint. Paulus wählt das Bild der Geburt, um Mut zu machen.
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit uns gemeinsam schreit und mit uns zusammen an der Geburt arbeitet, bis jetzt. Denn nicht nur sie allein schreit, sondern auch wir, die wir schon die Geisteskraft als ersten Anteil der Gottesgaben bekommen haben. Wir schreien aus tiefstem Innern, weil wir sehnlich darauf warten, dass unsere Körper freigekauft werden und wir als Gotteskinder leben können.
Der Fokus richtet sich auf den Punkt der größten Schmerzen, auf die Presswehen. Die Menschen stöhnen mit der ganzen Schöpfung zusammen. Sie leiden unter der Zerstörung, den brennenden Wäldern, den schmelzenden Gletschern. Sie schreien, weil Kinder auf Müllbergen nach Verwertbarem suchen, es keinen Lebensraum für Wildbienen in den landwirtschaftlichen Nutzflächen mehr gibt. Sie klagen, weil das Wasser knapp wird und Menschen und Tiere aus ihrem Zuhause flüchten müssen. Zusammen leiden sie an den Schmerzen, den Kriegen um die knapper werdenden Ressourcen. Gemeinsam teilen sie die Sehnsucht, heil zu werden und die Hoffnung auf Leben. Durch die spürbare Gegenwart der Geisteskraft wird Zuversicht in allen Geschöpfen lebendig. Menschliche und nichtmenschliche Schöpfungen sind miteinander verbunden. Alles Geschaffene ist in die göttliche, befreiende Transformation der Welt, in den Geburtsprozess, einbezogen. In eine kosmische Auferstehung. Wir schreien aus tiefstem Innern, weil wir sehnlich darauf warten, dass unsere Körper freigekauft werden und wir als Gotteskinder leben können. Unsere gegenwärtigen Leiden gehören zur Geburt, sagt Paulus. Sie sind damit nicht gerechtfertigt. Sie sollen auch nicht passiv hingenommen werden. Das Bild der Geburt ist ein höchst aktives. Das Stöhnen der Schwangeren bedeutet, dass sie mitarbeitet, die Presswehen unterstützt. Zugleich nimmt es die Schmerzen ernst, die Leiden der Gegenwart. Sie sind Zeugnisse der Ungerechtigkeit dieser Welt, die die Jetztzeit ebenso prägen wie die Erfahrung der göttlichen Gegenwart. Doch die messianische Zeit ist bereits angebrochen. Der Prozess der Geburt nicht aufzuhalten. Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns, ermutigt Paulus am Ende des Abschnitts. Und wieder halte ich inne. Wie gern würde ich in diese Worte einstimmen. Und zugleich komme ich mir merkwürdig naiv vor. Kann ich in dieser hochtechnisierten Welt, in der alles naturwissenschaftlich erklärbar und möglich erscheint, davon sprechen, dass die messianische Zeit anbricht? Hoffnung ist in der christlichen Tradition ein oft missbrauchter Begriff, dem ich mich nur mit großer Skepsis nähere. Verleitet er nicht doch dazu, wider aller Vernunft darauf zu hoffen, dass es irgendwie doch nicht so schlimm wird? Und ist es überhaupt legitim, die Aussagen des Paulus auf die aktuelle Situation zu beziehen? Er lebt im ersten Jahrhundert. Als antiker Mensch ist er tief verwurzelt in einem apokalyptischen Denken, das Gottes Eingreifen erwartet und die gegenwärtige Notsituation als letzte Wehen der Endzeit versteht. Er lebt in einer mythischen Welt, bestimmt von Gewalten, die um die kosmische Herrschaft kämpfen. Er sieht die Schöpfung niedergedrückt von sie bezwingenden Mächten, hört sie stöhnen. Die Geschöpfe leiden und sehnen sich nach der Befreiung von der Korruption, der sie sich wie Versklavte ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Trotz der vielen Jahrhunderte Abstand und kultureller Unterschiede klingen die Worte des Paulus in Römer 8 angesichts der täglichen Nachrichten zur Klimakatastrophe paradoxerweise erschreckend aktuell. Aber ist es tatsächlich möglich, aus diesem kosmischen Klagelied ethische Impulse für die Gegenwart abzuleiten? Danach fragt eine neue internationale Forschungsrichtung unter der Überschrift Greening Paul, die versucht, Paulus und aktuelle ökologische Fragen zu verbinden. Sie weist darauf hin, dass seine Worte nicht 1:1 ins 21. Jahrhundert sprechen, keine Anweisungen zur Bewahrung der Schöpfung bieten. Doch sie lehren, neu hinzusehen, neu hinzuhören, in die Klage der Schöpfung einzustimmen. Eingebettet in ihre mythische Vorstellungswelt weist die Erwartung, dass die Kinder Gottes offenbar werden und ihre Freiheit leben, auf das Handeln in der Gegenwart. Sie macht deutlich, dass die Weisung Gottes, die Tora, nicht anthropologisch verengt verstanden werden darf, sondern auf die Befreiung der ganzen Schöpfung zielt. Sie wartet auf uns. Sie wartet darauf, dass wir Verantwortung für unsere Mitwelt übernehmen. Unsere Freiheit ist die Freiheit, der Zerstörung entgegenzuwirken. Rationalität, naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder gar moralische Appelle scheinen gegenwärtig ins Leere zu laufen. Warum sonst gibt es eine kollektive Verweigerung, das Tempo beim Autofahren zu reduzieren? Einen Aufschrei, wenn Heizen ökologischer werden soll oder Flugbenzin entsprechend der wahren Kosten für die Umwelt besteuert wird. Bewundert werden Superreiche, die in den Weltraum fliegen, ohne dass nach den Schäden gefragt wird. Auch kluge politische Strategien haben kaum reale Chancen. Warum sonst leben große fossile Industrien vor allem von Steuermitteln, während eine wirksame globale Klimasteuer auf Kapitalvermögen als zu radikal abgelehnt wird? Angesichts dieses Irrsinns scheint es mir vernünftig, wieder frömmer zu werden und auch Psalmen zu singen gegen die Ohnmacht. Denn stumm und untätig will ich nicht bleiben. Vielleicht hilft tatsächlich nur Gottvertrauen, um in dieser Krise wieder rational zu handeln.
Die Klage der Schöpfung. Greening Paul. Sie hörten eine Sendung von Claudia Janssen. Es sprachen Doa Volland und Stefan Wiefel. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen einfach singen. 500 Jahre evangelisches Gesangbuch.
NDR Kultur.